Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Spiel Nummer 6 im Stanley Cup Finale 2025. Die Florida Panthers mit der Gelegenheit, auf eigenem Eis die Meisterschaft, den Stanley Cup, zu verteidigen. Und zum ersten Mal in diesen Playoffs die Situation für die Edmonton Oilers, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen. Elimination Game aus Sicht der Oilers. Und damit ging es rein in diese Partie. Und ich muss sagen, die Oilers haben eigentlich ganz gut begonnen. Erste Drittel hatten ein, zwei kleinere Chancen, waren gar nicht so schlecht drauf. Und trotzdem ist es das dann so, dass sie wieder ein, zwei Fehler machen. Und allen voran ist es erstmal Evan Bouchard, der kurz vor der eigenen blauen Linie den Puck verdaddelt. Und in dem Fall dann gegen Sam Reinhardt. Und dann kommt Ekholm mit rein, sein Kollege im Verteidigerpaar. Der kommt auch zu spät, lässt sich austanzen. So ähnlich wie das eine Tor von Brad Marchand gegen Jake Walman in Spiel Nummer 5. Und dann ist es eben Sam Reinhardt 1 gegen 1 gegen Stuart Skinner, der wieder mit im Tor war für die Edmonton Oilers, wieder reingerückt ist und damit die Führung nach 4 Minuten und 36 Sekunden mal wieder das erste Tor für die Florida Panthers. Und aus Sicht der Oilers natürlich wieder eine Situation, du spielst gar nicht schlecht, du beginnst ganz okay, auch mit ein bisschen Momentum vorne drin und trotzdem fängst du dir eben hinten wieder ein Tor ein. Zum einen aufgrund von individuellen Fehlern, aber eben auch aufgrund der individuellen Klasse von Sam Reinhardt, der da ja im Prinzip dann richtig schön abschließt und eben dann die Florida Panthers mit 1:0 in Führung bringt. Dann wieder ein paar Chancen im ersten Drittel für die Edmonton Oilers. Es gab eine 4-gegen-4-Phase, wo sie, fand ich, das bessere Team waren, wo sie eben dann natürlich, und das muss auch so sein, einige Situationen generieren konnten, auch über Dreiseitel dann zum Beispiel. Und sie konnten aber eben da nicht den Ausgleich erzielen, hatten vorne auch wieder ein paar Chancen. Ich muss sagen, sie haben auch besser geschossen. Jetzt nicht unbedingt richtig immer von der Qualität, aber sie haben es zumindest versucht, etwas, was ich ihnen ja dann auch vorgeworfen hatte nach Spiel Nummer 5, dass sie da einfach teilweise zu wenig abgeschlossen hatten. Also das konnte man ihnen während Spiel Nummer 6 nicht so wirklich vorwerfen. Da waren schon einige Abschlüsse mit dabei, auch eben, wie gesagt, dann im ersten Drittel. Ich glaube, am Ende, einmal reingucken in die Statistik, waren es dann auch 10:9 Schüsse nach dem ersten Spielabschnitt. Allerdings, die Statistik sagt hier zumindest bei Natural Stat Trick 5:1 hochkarätige Torchancen für die Florida Panthers. Also die Oilers hatten Gelegenheiten, da waren sicherlich nicht die 100%igen Chancen mit dabei, aber trotzdem ein paar, wo man durchaus hätte mehr draus machen können, vielleicht eben dann auch das ein oder andere Tor. Ja, und dann ist es so gewesen, dass sie bis zum Ende des ersten Drittels eigentlich dieses 0:1, bis kurz vor Ende des ersten Drittels dieses 0:1 dann noch gehalten haben, die Edmonton Oilers, und dann auch wieder eine Situation, wo man im Prinzip sagt, es ist relativ harmlos. Dreiseitel dann gegen zwei Spieler vor der Bande der Edmonton Oilers, vor der Spielerbank, verliert da die Scheibe und dann geht es wieder nach vorne, auch Bouchard kommt nicht rein und du hast eine Situation, wo die Oilers relativ komfortabel in Überzahl sind. Du hast drei Oilers gegen zwei Panther, als die Situation beginnt. Dann kommt hinten auch noch McDavid, ist es, meine ich, genau, als verteidigender Stürmer mit rein ins Drittel. Du hast eine Situation 4:3. Nur McDavid geht drauf und setzt den Spieler unter Druck, der die Scheibe führt. Weiß jetzt gar nicht, wer das war, werde ich gleich mal nachgucken. Und dadurch ist Matthew Tkachuk richtig, richtig frei in der Mitte, hat eine relativ freie Bahn, macht eine Bewegung, vorne ist der Screen vor Stuart Skinner und das fällt das 2:0. Und ja, das ist einfach in dem Fall dann schlecht verteidigt von den Edmonton Oilers. Natürlich will McDavid da Druck ausüben, er lässt aber dann eben in der Mitte sehr, sehr viel Platz für Matthew Tkachuk. Lusterinen ist das dann, glaube ich, der da dann im Prinzip nur wartet, den Pass zurückmacht und bei 19-13 gespielt im ersten Drittel gibt es das zweite Tor, die 2-0-Führung und ist ja auch wieder so ein Zeitpunkt kurz vor Ende des ersten Drittels, psychologisch unheimlich wichtig dann auch und ja, nochmal wieder, ne, auch danach dann in den Interviews hat es McDavid auch gesagt, so ein bisschen, es sind halt zwei Szenen und zweimal ist der Puck bei uns im Tor, das ist richtig, aber trotzdem sind es natürlich auch teilweise eben dann selbstgemachte Fehler, ne, die erste Ekholm und Bouchard im Duo, in der zweiten, meiner Meinung nach McDavid, so ein bisschen zu viel Druck, ne, er kann da dem Lustrinen ist er ja auch nicht in einer Situation, wo der jetzt irgendwie Speed hat und an dem Verteidiger vorbeigehen kann, sondern der ist eigentlich gestellt erstmal in Anführungsstrichen, hat nicht mehr viele Möglichkeiten und da wäre es vielleicht cleverer gewesen zu sagen, okay, wir machen erstmal die Mitte dicht, ich lasse dem Verteidiger das 1-1 und achte darauf, dass dann niemand dann in der Mitte frei zum Abschluss kommt und ja, das hat er nicht gemacht, in dem Fall dann Matthew Tkachuk mit dem 2-0 und so ging es dann in die Drittelpause rein. Nochmal, erste Drittel der Oilers war okay, aber dann eben einfach zwei Fehler gemacht und die werden eiskalt bestraft vom Titelverteidiger. Zweite Drittel auch wieder die Oilers nicht schlecht, muss ich sagen. Auch wieder ein paar Situationen, wo sie Abschlüsse hatten, aber auch da, es waren mehr Abschlüsse, aber dann auch nicht mehr so richtig in Richtung Slot-Bereich, nicht mehr so viele. Trotzdem waren es auch in dem Drittel 10-9 Torschüsse. Aber auch da wieder bei den hochkarätigen Torchancen 6-2 für die Florida Panthers. Und das ist eben dann das Entscheidende, dass du dir dann wirklich auch gute Torchancen erarbeitest und dass du da eben dann auch wirklich gute Gelegenheiten hast und dann eben dafür sorgst, dass der Gegner auch unter Druck gesetzt wird, dass der Torhüter vielleicht auch ein bisschen was zeigen muss. Und das gelang ihnen nicht so oft. Und ja, dann war es wieder so, es plätscherte so ein bisschen für mich dahin. Florida Panthers sehr, sehr gut auch gestanden defensiv. Das, was durchkam, hat Bobrovsky gehalten. Und dann gab es die Situation, da waren sie relativ lange in der offensiven Zone, die Florida Panthers. Und im Grunde ein harmloser Schuss von außen von Verhaeghe, einfach nur Richtung Tor. Ich glaube, er will dann auch zum Wechsel fahren. Und ich weiß nicht, was sich Stuart Skinner dabei gedacht hat, aber der kommt so auf Schulterhöhe, der Puck. Er wehrt den für mich irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal hart, lustlos ab. Das wirkt so für mich so ein bisschen wie im Training. Na gut, bevor ich den jetzt hier irgendwie fange oder irgendwie nach außen mache, ja, kann dann halt weitergespielt werden. Das Problem ist halt nur, wir befinden uns hier im Stanley Cup-Finale und da ist natürlich irgendwo dann in der Nähe ein Florida Panther, in dem Fall Alexander Barkov. Barkov sieht auf der anderen Seite Sam Reinhardt, wie der Richtung Tor fährt. Reinhardt bekommt die Scheibe unten an den Schlittschuh, keine Kicking Motion mit dabei. Es steht 3-0 und es ist ein absolut überflüssiges Tor. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da immer drauf rumreiten muss. Aber das ist für mich die Situation. Da siehst du halt, dass Stuart Skinner kein Elite-Torhüter ist. Das darf dir nicht passieren. Ich weiß nicht, also einfach nochmal, auch wenn man sich das dann in Zeitlupe die Wiederholung auch anguckt, was genau macht er da? Also was meint er damit, dass er den Puck so abwehrt, wie er den da abwehrt, machen zu wollen? Ich kann mir das nicht erklären. Es steht 3-0, auch das wieder ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Auch knapp vor Ende, 2,5 Minuten vor Ende des zweiten Drittels. Bei 0-2, letzte Drittel, wenn ein Tor fällt. Wir hatten das ja im letzten Jahr auch, da war es ja dann 2-1-Sieg für die Florida Panthers in Spiel 7. Wenn jetzt eben da das 1-2 fallen würde für Edmonton, du hättest nochmal ein bisschen Stimmung, du hättest nochmal vielleicht die Möglichkeit, dann eben entsprechend auch dort nochmal irgendwie ranzukommen, dass die Panthers auch ein Stück weit nervös werden und so weiter und so weiter. Und dann durch so ein Tor steht es 0-3 und ja, ich will nicht sagen, die Nummer war da schon durch, aber es war natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann die Edmonton Oilers da jetzt auch nochmal so ein Comeback schaffen. Ja, ich weiß, in Spiel Nummer 4 haben sie es geschafft nach 0-3, aber das war nach dem ersten Drittel und die Panthers lernen ja auch aus ihren Fehlern. Wir gehen rein in den letzten Spielabschnitt, auch da wieder mehr Torschüsse für die Oilers, 9-7, Torchancen waren aber wieder 3-2, hochkarätige Torchancen für die Florida Panthers und ja, so richtige Möglichkeiten hatten die Oilers da eigentlich auch nicht. Hälfte des Drittels war rum, dann gab es fast einen Breakaway von Verhegi, da hätte es schon durch sein können, die Nummer. Gab ein, zwei Situationen, wo sie hinten auch schon die Scheibe verloren hatten, also wo dann eben, ich glaube, Wallman war es auch eigentlich fast schon 2-1 da einleitet, da hätte es auch schon 4-0 stehen können. Dann nehmen die Oilers sehr, sehr früh, verständlicherweise, Stuart Skinner aus dem Tor, sind noch über 6 Minuten, knapp unter 7 Minuten zu spielen. Und dann verlieren sie einmal die Scheibe. Die Florida Panthers spielen das Ganze gut aus. Sam Reinhardt ist frei. Zack, Sam Reinhardt macht das Tor. Es steht 4-0. Wir haben einen Hattrick von Sam Reinhardt. Ist natürlich auch nochmal etwas, wo dann die Florida Panthers richtig, richtig feiern können. 6:34 sind noch zu spielen. 4 Tore Vorsprung. Die Oilers machen in dem Fall dann das einzig Richtige. Im Grunde ist ja dann auch egal. Lassen den Torhüter quasi dann draußen. Nächste Situation, wieder abgefangen von den Florida Panthers, wieder Sam Reinhardt, der Puck ist auch nicht so richtig getroffen von ihm, aber es reicht aus, rutscht wieder rein, er macht 4 Tore, das 5:0 für die Florida Panthers und damit dann eben der Deckel drauf auf dieser Geschichte. Das war nach 14 Minuten 55 Sekunden, es gibt nochmal ein Tor für die Oilers. Dadurch, dass sie von außen schießen, entsteht ein Rebound. Vasili Podkolzin ist derjenige, der dann da der Nutznießer ist. Und kurz nachdem es 5-0 stand, das 5:1 dort entsprechend erzielen kann. Also das ist ein Treffer, den die Oilers sich da auch erarbeitet haben. Aus einer Situation eben sowas Ähnliches, was ich halt schon mal gesagt habe. Einfach öfter schießen von außen. Puck rollt dann da in den Crease und Podkolzin stochert den rein. Es steht 1:5. Da waren auch noch 4 Minuten und 42 zu spielen. Aber der Sieg und der zweite Stanley Cup Erfolg für die Florida Panthers in Serie, der gerät niemals mehr in Gefahr in diesem Spiel. Absolut verdienter 5:1 Sieg in Spiel Nummer 6. Absolut verdienter Sieg. 4:2 Siege dann in der Finalserie. Glückwunsch nach Florida. Back-to-back Champions, wieder ein Team aus dem Sunshine State nach dem Tampa Bay Lightning vor ein paar Jahren, 20 und 21, jetzt 24 und 25, die Florida Panthers. Florida ist der State of Hockey aktuell in der NHL. 3-mal hintereinander im Finale, jetzt 2-mal gewonnen. Das ist für mich eben dann auch in der Situation mittlerweile mit Salary Cap eine Dynastie. Das ist die der Florida Panthers und die kann ja auch noch etwas weitergehen und damit holen sie sich eben hier diesen Triumph. Nochmal ein paar Sachen zu den historischen Fakten drumherum. Sam Reinhardt mit einem 4-Tore-Spiel. Der letzte Spieler, dem das gelungen ist, war Babe Dye vor mehr als 100 Jahren. Den letzten Hattrick, das ist gar nicht so lange her, den hatte Mark Stone beim, ich weiß gar nicht mehr, 8:2, glaube ich, damals, 2023, als die Vegas Golden Knights gegen Florida gewonnen haben und damals den Stanley Cup geholt haben. Jetzt sind mittlerweile die Florida Panthers das Team, was an der Stelle eben dann triumphiert hat. Und sie holen sich eben dann den zweiten Stanley Cup Sieg in Folge. Reinhardt hat dann mit 7 Toren auch Brad Marchand und Sam Bennett überholt. Übrigens, ich hatte beim letzten Spiel, glaube ich, gesagt, Brad Marchand hat jetzt so viele Tore wie zuletzt Esa Tikkanen in der Playoff-Serie, in einem Finale. Nicht Esa Tikkanen, sondern ich hatte Jari Kurri gesagt. Und richtig wäre gewesen Esa Tikkanen 1988. Tut mir leid, da war mir ein Fehler unterlaufen. Aber ja, in diesem Fall dann eben auch Sam Reinhardt mit seinen Toren, was sind das dann eigentlich gewesen, 4-7 im Stanley Cup Finale, Marchand noch mit 6, Bennett mit 5, also da sieht man auch einfach dann eben in dem Fall wieder die Tiefe der Florida Panthers, ein Team, was von oben bis unten im Lineup super, super gut besetzt war, wenn man sich auch das Scoring anguckt, sie hatten vorne 6 verschiedene Spieler mit 20 oder mehr Punkten. Die 3 Topscorer insgesamt in den Playoffs für die Florida Panthers waren Carter Verhaeghe, Sam Reinhardt, Matthew Tkachuk mit jeweils 23 Punkten. Tkachuk ist übrigens derjenige, der 3 Jahre hintereinander immer der Topscorer seines Teams war, entweder alleine oder geteilt jetzt in den 3 Jahren. Also auch das schon bemerkenswert, er hat eine schwere Verletzung gehabt, hat er ja auch dann gesagt, können wir im Nachhinein dann auch noch ein bisschen drüber reden. Und ja, dann ging es im Grunde noch darum, wer bekommt denn die Conn Smythe Trophy? Wer wird also als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet? Auch da gab es einige Kandidaten. Und dann haben die Kollegen in Nordamerika noch gesagt, Sam Reinhardt hätte da jetzt auch so ein bisschen da seinen Ring in den Hut geworfen. Das habe ich da nicht so gesehen. Klar hat er das Spiel Nummer 6 jetzt entschieden mit seinen 4 Toren. Den Siegtreffer, den Cup-Clinching-Treffer übrigens, den hat in dem Fall Matthew Tkachuk erzielt, der hat ja das 2. Tor gemacht, also nicht Sam Reinhardt 2 Jahre hintereinander, das hätte ja auch passieren können. Letztes Jahr hatte er diesen Treffer erzielt, in diesem Jahr war es Matthew Tkachuk. Und ja, da gab es diverse Kandidaten bei den Florida Panthers, aber am Ende ist es Sam Bennett, 15 Tore in den Playoffs, 13 davon auswärts, neuer Rekord, und er erhält die Conn Smythe Trophy. Glückwunsch dazu, aber wir wissen auch, das ist halt eben immer so ein bisschen bei Sam Bennett eine grenzwertige Geschichte. Er hat auch dafür gesorgt, dass Anthony Stolarz für die Toronto Maple Leafs nicht spielen kann. Letztes Jahr hat er Brad Marchand ausgenockt. Also ja, immer da jemand, der an der Grenze zur Legalität sich bewegt. In dem Fall aber auch viel, viel gutes Eishockey mit dabei. Viel, viel Tore auch, die er geschossen hat. Und dann die Conn Smythe Trophy. Wenn man, wie gesagt, jetzt nur die Punkte betrachtet, ist das für mich auch verdient. Hätte Marchand jetzt zum Beispiel noch ein richtig gutes Spiel Nummer 7 gehabt und eben dann zum Beispiel jetzt vielleicht die 4 Tore gemacht, dann wäre es für mich Brad Marchand gewesen. Aber in dem Fall Sam Bennett, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Und damit die Florida Panthers, auch das Team eben, was dann auch in diesem Jahr den Sieger der Conn Smythe Trophy stellt. Das war ja in der letzten Saison nicht so. In der letzten Saison war es dann Connor McDavid, der diese Trophäe bekommen hat. McDavid in diesem Jahr auch zusammen mit Leon Dreiseitel Topscorer, beide mit 33 Punkten. Dreiseitel mit 11 Toren und 22 Vorlagen. McDavid in dem Fall 7 und 26 waren das. Das sind schon auch wieder super, super überragende Zahlen. Aber man muss eben auch sagen, die beiden hatten jetzt in Spiel Nummer 6 gar keinen Punkt. Also weder eine Vorlage noch irgendwas. Weder Dreiseitel noch McDavid haben da gepunktet. Wenn wir auf Spiel Nummer 5 schauen, gehe ich einmal rüber. Nochmal der Rückblick auf Spiel Nummer 5. Da hat McDavid das Tor gemacht und Dreiseitel hatte eine Vorlage. Auch das ist ja grundsätzlich erstmal okay, aber gemessen an ihren eigenen Maßstäben auch nicht wirklich so überragend. Ich habe es ja in den letzten Folgen auch immer gesagt, ich habe darauf gewartet, es kann ein Spiel geben, wo die beiden richtig, richtig scoren, wo die beiden sehr, sehr gute Leistung zeigen, und auf dieses Spiel mussten wir im Grunde warten in dieser Finalserie. So ein richtiges super Überspiel von den beiden gab es nicht, was natürlich auch daran lag, dass die Florida Panthers sich da sehr, sehr gut auf die eingestellt haben. Pom Reese hat es auch danach gesagt, im Grunde haben sie ja versucht, im Prinzip mit 3 Reihen die beiden dann instand zu halten, und haben da versucht, einfach eben entsprechend dann auch dort, ja, dadurch das den Handlungsspielraum auch von McDavid und von Dreiseitel einzugrenzen. Das ist ihnen natürlich auch sehr, sehr gut gelungen. Und das soll jetzt auch nicht wieder ein Bashing auf die beiden sein oder irgendwie in dem Sinne ein Vorwurf an die beiden, ist einfach nur festzuhalten, dass es ihnen da eben nicht gelungen ist, dann den Spielen und der Serie so den Stempel aufzudrücken, wie man das vielleicht hätte erwarten können, haben ja auch viele erwartet, ne, Redemption jetzt. Sie sind super, super gut und viel besser, als ich das gedacht hätte, durch die Western Conference durchgekommen. Ab Spiel Nummer 3 gegen die Los Angeles Kings war das ja der Wahnsinn überhaupt. Wie viel waren es denn da? Ich glaube 12-2 Siege waren es dann eben. Spiel Nummer 1 im Finale auch noch gewonnen. 13-2 da diese Serie. Also das war schon sehr, sehr gut, was die Edmonton Oilers gezeigt haben. Aber irgendwann jetzt im Finale war dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging. Man muss auch sagen, die Florida Panthers haben, meine ich, einen Rekord aufgestellt. Sie sind das Team, was am längsten geführt hat in einer Stanley Cup Finalserie. Kein Wunder, haben wir in den Spielen immer sehr, sehr früh auch dann die Führungen erzielt oder sehr, sehr schnell dann eben auch wieder zurückerobert. Und die Oilers-Siege waren eben 2-mal in der Overtime, also da auch gar keine wirkliche Führung gehabt. Von daher ist natürlich dann dieser Rekord auch erklärbar. Ja, einfach der Blick nochmal ein bisschen vielleicht auf die Edmonton Oilers, wie kann es weitergehen? Natürlich ist das ein Team, was auch im nächsten Jahr um den Stanley Cup mitspielen kann, gar keine Frage. Und du wirst dann die Situation haben, dass jetzt es losgehen wird. McDavid braucht einen neuen Vertrag, nicht ab jetzt dieser Saison, sondern eben entsprechend, ich glaube, übernächstes Jahr ist das dann, ne? Aber er kann dann demnächst seine Verlängerung unterschreiben. Werde hier mal einmal kurz schauen und gucken, wann das denn der Fall sein wird. Und das wird natürlich ein Thema sein, ne? Wie hoch wird diese Verlängerung sein? Wann wird er sie unterschreiben? Genau, ab 26, also im nächsten Sommer wäre er Unrestricted Free Agent. 12,5 verdient er im Moment. Dreiseitel ist mit 14 vorne mit dabei. Also ich sag mal so, 15 wird am mindestens stehen bei Connor McDavid. Das kann ich mir schon vorstellen. Salary Cap steigt ja auch. Ich denke eher, dass wir über irgendetwas an die 17 Millionen reden. Die Frage wird da eben sein, wie viel möchte er verdienen und wie viel lässt er seinem Team, dem Management auch an Spielraum, um weiterhin diesen Kader dann auch stark zu verstärken. Sie haben ein paar Free Agents. Corey Perry ist mit dabei, den kann man vermuten, dass sie den zurückbringen wollen. Hat ja super Playoffs gespielt. Jeff Skinner, denke ich eher nicht. Connor Brown, glaube ich schon, dass man den zurückbringen möchte. Ist halt die Frage, ob er nicht sich outpriced hat. Perry Kapanen hat auch viel gezeigt jetzt in den Playoffs. Trent Frederick, das sind Spieler, die sie gerne, denke ich, auch weiter verpflichten wollen. Und hinten ist es John Klingberg als Verteidiger. Auch der wird, glaube ich, zumindest einen NHL-Verein finden. Ob die dann wirklich alle immer bei den Edmonton Oilers landen, lasse ich mal dahingestellt. Für mich bleibt, muss ich so sagen, weiterhin die Baustelle im Tor. Du kannst natürlich so argumentieren, sie haben 3,6 Millionen ausgegeben für ihre Torhüter. Dafür war es super gut. Sie sind ins Stanley Cup-Finale gekommen, haben 2 Spiele gewonnen. Meine Argumentation ist, du hast halt den Stanley Cup nicht gewonnen und die Frage ist, ob du dann irgendwann nicht vielleicht doch mal ein bisschen mehr ausgeben musst, eine etwas andere Torhüter haben musst oder anders das auch kombinieren musst. Mit Pickard und Stuart Skinner haben sie da eine gute Mischung gefunden für lange, aber eben dann eben am Ende nicht für den entscheidenden Moment. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Florida Panthers haben dann natürlich den Stanley Cup gewonnen. Es gab, so wie ich das gehört habe, gar keinen Boon bei Gary Bettman. Fand ich ein bisschen langweilig, aber dann auch wieder verständlich. Back-to-back, zu Hause gewinnst du. Im letzten Jahr gab es das Boon eher, als die Conn Smythe Trophy verkündet wurde für McDavid. Ansonsten war der jetzt in diesem Jahr nicht so wirklich viel zu hören. Natürlich Barkov als Erster den Stanley Cup. Nate Schmidt war der Zweite, der zum ersten Mal den Stanley Cup gewonnen hat, der dann als Zweiter den Stanley Cup bekommen hat von Barkov. Ich fand das ziemlich gut. Sie haben wirklich alle erstmal genommen, die noch nicht den Stanley Cup gewonnen hatten. Also zum Nate Schmidt zum Beispiel, Seth Jones war ja auch mit dabei. Also die haben alle den Stanley Cup dann am Anfang bekommen und dann kam erst der Core des Teams und so weiter. Nico Sturm dann nachher auch, der eben dann nicht gespielt hat im Stanley Cup-Finale, aber trotzdem zum Beispiel einer der Ersten war, zu denen Paul Maurice hingegangen ist und wo Paul Maurice ein paar Worte gesagt hat, nachdem dann die Handshake-Line vorbei war. Also auch das zeigt ja zum einen, dass die Wertschätzung da ist für Nico Sturm, zum anderen aber eben auch, wie gut Paul Maurice dann auch in der Lage ist, alle unter einem Hut zu bringen und alle eben dann auch wertzuschätzen und denen auch zu vermitteln, hey, du bist Teil dieses Teams, auch wenn du jetzt nicht gespielt hast, wir brauchen dich, du treibst die anderen an, du wärst jemand gewesen, der reingerückt wäre, wenn wir Bedarf gehabt hätten an gewissen Fähigkeiten. Also das ist schon sehr, sehr gut, was die Florida Panthers da gezeigt haben. Die ganzen Interviews haben alle viel über Friendship, über Teambuilding, über eine super Einheit gesprochen. Auch die Tatsache, Brad Marchand wurde sehr, sehr gelobt. Muss ich auch sagen, ich bin ja nicht wirklich ein Freund von ihm gewesen, viele Jahre lang, aber das, was man da gesehen hat, einfach erstmal an Unterstützung, an dem, wie er da aufgegangen ist in dem Team, das war schon sehr, sehr gut. Zum anderen hat er natürlich auch mittlerweile, zumindest das, was ich gesehen habe, so seine Shenanigans ein bisschen gelassen auf dem Eis, ist nicht mehr ganz so an der Grenze und darüber hinaus, wie er das schon mal war. Und ja, da war aber bei den Florida Panthers eben einfach so viel die Rede davon, wie gut einfach auch die Stimmung ist, dass du nicht merkst, wer sind die Superstars in der Kabine, dass du weißt, das ist eine Einheit, das sind viele, viele Spieler, die eben zusammenarbeiten und die an der Stelle dann für ein Ziel gearbeitet haben und das ist wirklich wurscht. Zum Beispiel in dem Barkov, ob er dann ein Tor macht oder nicht, sondern dem ist wichtig, dass am Ende der Stanley Cup steht und das ist ihnen gelungen und damit haben sie wieder eine große, große Leistung erbracht und diesen Titel dann auch verteidigt. Da gab es noch einen Kommentar auch zu von Daniel, der hatte mir kurz geschrieben, hallo Lars, rückwirkend betrachtet war der Trade von Matthew Tkachuk der Gamechanger oder was meinst du? Also ich würde das jetzt interpretieren, dass Daniel damit meint, dass der Trade von Matthew Tkachuk so vielleicht so der letzte Puzzlestein war auf dem Weg jetzt zum Titel für die Florida Panthers. Er war sicherlich ein großes Stück davon, aber ich glaube, dass du zum einen gar nicht so sagen kannst, was war denn jetzt dieses eine Puzzlestück, und wir müssen ja auch über verschiedene Phasen und Jahre und Ebenen bei diesen Florida Panthers reden. Wir hatten ja zum einen vor ein paar Jahren die Situation, bevor Paul Maurice kam, dass sie die President's Trophy gewonnen haben und offensiv einfach mega, mega gut waren, aber es fehlte defensiv was. Dann kam ja im Sommer der Trade von Matthew Tkachuk, es kam der Wechsel zu Paul Maurice von Andrew Brunette, wobei man ja auch sagen muss, Brunette ist ja auch nur Coach gewesen, weil Joel Quenneville rausgegangen wurde, muss man ja sagen, nach dem Skandal um die Chicago Blackhawks. Dann eben Brunette, dann kam danach Paul Maurice. Also Paul Maurice ist natürlich ein großer, großer Teil dieses Teams gewesen, auch wenn er dann jetzt, hat er auch wieder gesagt, das sind irgendwie so 5%, hat er das so beziffert. Ich glaube, da macht er sich manchmal auch ein bisschen kleiner, als er dann wirklich ist, der Einfluss. Dann eben Matthew Tkachuk, ja, das musst du auch sagen. Dann gibt es natürlich aber auch drumherum die ganzen Pickups, Waiver-Pickups, die sie dann hatten. Dann hast du die Trades auch mit dazu. Also klar, Matthew Tkachuk hat dazu beigetragen, dass sie sehr, sehr gut sind. Dann gab es die Finalteilnahme, dann gab es letztes Jahr den Titel. Aber wenn man allein zum Beispiel dieses Jahr nimmt, sind ja auch wieder richtig, richtig viele Dinge passiert. Du hast Seth Jones, den sie sich holen können, weil Matthew Tkachuk zu dem Zeitpunkt verletzt war. Also das ist ja auch jemand, der sehr, sehr gut sie ergänzt, der in der Defensive einfach sehr geholfen hat. Du hast den Marchand-Trade, der ihnen sehr, sehr gut geholfen hat. Nico Sturm auch so als kleine Ergänzung mit dabei. Aber vor allem Jones und Marchand sind natürlich auch wieder zwei, die einfach megamäßig mithelfen. Also da jetzt zu sagen, es ist jetzt ein einziger Trade. Ich weiß, was Daniel damit meint, das ist schon klar. Das ist sicherlich viel, was da an Beitrag kam durch Matthew Tkachuk. Aber es sind einfach noch viel mehr Dinge drumherum. Es ist diese Kultur, auch du musst sagen, auch wenn ich sage drumherum, die haben eine unglaublich tolle Practice-Facility, die Florida Panthers. Auch das ist ein Punkt. Jetzt kann man natürlich auch drüber reden, das Thema mit den Steuern. Naja, mit den Steuern, das hilft dir dann auch nicht. Ich glaube, keine Ahnung, hab ich gesehen, sie haben, weiß ich nicht gar nicht, wie viele über 300 irgendwas Spiele jetzt gemacht in den letzten Jahren. Das liegt natürlich nicht an den Steuern. Aber über die Steuern kannst du eben ein bisschen besseren Kader zusammenbauen. Dann ist natürlich Florida auch ein Ort, wo vielleicht auch Spieler einfach für weniger unterschreiben. Auch das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man dann drüber nachdenken und sagen, okay, warum haben sie denn bestimmte Akteure? Einmal natürlich Long-Term Injury Reserve, in dem Fall für Seth Jones. Aber zum Beispiel Sam Reinhardt hat ja auch für relativ wenig unterschrieben. Also ich weiß nicht, was waren das? 56 Tore, die er letztes Jahr hatte? 8,6 Millionen. So, das ist ja auch nicht so besonders viel. Selbst wenn du jetzt sagst, naja, aufgrund der Steuern hat er einen Discount genommen, ist richtig, trotzdem hätte er ja auch sagen können, ich hätte gern 10 Millionen, dann hätten sie den einen oder anderen Spieler hinten nicht verpflichten können. Es gibt jetzt schon die Gerüchte, dass Sam Bennett auch gerne in Florida bleiben will und dass er eben dann entsprechend auch sagt, naja, also ich würde jetzt nicht das obere Limit von dem nehmen, was ich auf dem freien Markt verdienen könnte. Wer weiß, was dabei rauskommt. Die haben im Moment 19 Millionen an Capspace, Marchand, Noshek, übrigens auch First-Time-Winner, Sam Bennett, Nico Sturm sind Unrestricted Free Agent, Magna, Nate Schmidt, Aaron Eckblatt hinten. Ich sage jetzt mal so, in einem Idealszenario geben sie Marchand, Bennett und Aaron Eckblatt jeweils 5 Millionen und füllen den Rest noch auf. Das wird nicht passieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zwei von den dreien für, keine Ahnung, 7,5 bis 8 Millionen in Florida bleiben. Und damit haben sie ja auch schon wieder sehr, sehr gut den Kader erstmal kompensiert behalten für nächstes Jahr. Und dann schauen wir einfach mal, was dann möglich ist während der Saison und auch in der Offseason, wen sie da vielleicht auch nochmal für einen Discount bekommen. Sie sind auch eine Destination geworden. Das musst du ja auch sagen, dass Spieler, die vielleicht dann eben jetzt einen Stanley Cup gewinnen wollen, vielleicht auch nach Florida kommen und sagen, hey, Moment mal, da weiß ich, die sind sehr, sehr erfolgreich. Die können tief kommen in den Playoffs. Ich habe schon mein Geld verdient oder ich kann das Geld vielleicht danach woanders verdienen. Ich unterschreibe jetzt für ein Jahr und ein bisschen. Das mag auch sein, dass das jetzt vielleicht im Sommer passiert. Also ja, sehr, sehr gut geführt die Franchise, sehr, sehr gut das Team zusammengestellt und dann eben das Ganze auch sehr, sehr gut aufs Eis gebracht. Wie gesagt, für mich verdient, absolut verdient, wenn du dir anschaust in den Playoffs. Sie haben einen Moment gehabt, ein Spiel im Prinzip, wo sie richtig gewackelt haben. Das war Spiel 3 gegen die Maple Leafs, da lagen sie 0-2 zurück. Da hätte in Spiel 3 auch einiges passieren können. Ich meine, war das nicht ein Overtime-Game? Auf jeden Fall hätte es da auch in die andere Richtung kippen können. Da haben sie sich bewährt und ansonsten waren sie super, super gut. Auch in dieser Finalserie muss man ja auch ganz deutlich sagen, nochmal die Oilers zweimal in der Overtime gewonnen. Und wenn es klare Siege gab, wie in Spiel Nummer 3, wie in Spiel Nummer 5, wie in Spiel Nummer 6, dann waren das Florida-Siege. Und deshalb verdienter Stanley Cup-Erfolg 2025, 24 und 25 als Back-to-Back. Und damit die Panthers wieder oben auf in der NHL. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Bemerkungen habt zu dieser Finalserie, zu den Playoffs insgesamt, sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, @Lars_Mar bei X, bei Blue Sky, bei Instagram, Sportpassion könnt ihr mich finden. Ansonsten, ihr wisst, gerne teilen, abonnieren und weitersagen und entsprechend auch, wenn ihr wollt, über PayPal oder über Steady den Podcast auch finanziell so ein bisschen unterstützen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Playoffs. Muss mal schauen, wird vielleicht auch noch eine kleine Playoff-Bilanz-Folge geben. Muss sagen, ich habe im Moment ansonsten nicht so viel Zeit. Deswegen bleibt die News-Folge auch im Moment noch quasi im Kasten. Die ist schon sehr, sehr vorbereitet. Aber da muss ich schauen, dass ich das jetzt schaffe, die mal aufzunehmen. Und ja, auch da wieder Punkt, da könnt ihr auch was zu schreiben. Playoffs, waren die gut, waren die super oder waren sie an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit langweilig? Wir hatten zwei Conference Finals mit jeweils nur 5 Spielen aus Sicht der Teams, die weitergekommen sind. Aus Sicht der Fans natürlich toll, aus Sicht von neutralen oder einfach nur Eishockey-Fans schon ein Stück weit enttäuschend an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie viele Serien hatten wir über 7 Partien. Also wir hatten 2, glaube ich, oder? Winnipeg gegen St. Louis und die Colorado Avalanche, mal einmal aufs Playoff-Bracket gucken, und die Fs gegen die Dallas Stars. Schauen wir mal aufs Playoff-Bracket, ob ich da irgendwas vergessen habe. Ich schau mal gerade, 4-3, nö, da gab es eben im Westen die beiden, im Osten hatten wir nicht eine Serie, doch, Maple Leafs gegen Panthers, klar, das waren auch 7 Spiele, die habe ich noch vergessen. Also 3 Serien, die über 7 Spiele gingen. Manchmal haben wir die eigentlich schon in der ersten Runde in einer Conference. Also, ja, weiß ich nicht. Ist natürlich sehr, sehr viel Zufall auch mit dabei. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber trotzdem trägt das ja auch dazu bei, ob die Playoffs jetzt richtig unterhaltsam sind oder nicht. Ich fand sie gut. Finalserie war auch sehr gut, fand ich, weil es auch trotz der Dominanz immer wieder ein bisschen hin und her ging. Du konntest die Oilers lange Zeit nicht auszählen und lange Zeit nicht abschreiben. Am Ende hat es dann eben nicht gereicht. Und ja, damit gehen wir jetzt raus aus der NHL-Saison 2024-2025. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.